SWR 2 aktuell.
Und darum geht's bis 6:30. Im Ukraine-Krieg gibt es Streit um die Evakuierung der Zivilbevölkerung. Wir berichten über die aktuelle Lage. Die USA stoppen russische Erdöllieferungen ins Land. Welche Optionen hat die EU und wie will sich Deutschland unabhängiger von russischer Energie machen? Auch das ist Thema. Außerdem darf der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall einstufen und damit ausforschen und beobachten. Darum geht's ab heute vor dem Kölner Verwaltungsgericht. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Russische Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Regierung eine Evakuierungsroute für die belagerte Hafenstadt Mariupol unter Beschuss genommen und damit gegen eine vereinbarte Feuerpause verstoßen. Viele Lastwagen und Busse seien bereit, humanitäre Hilfe zu liefern und Zivilisten in Sicherheit zu bringen, teilt der Sprecher des Außenministeriums in Kiew mit. Die aktuelle Lage fasst Birgit Becker zusammen.
Nach mehreren gescheiterten Versuchen haben es heute offenbar die ersten Flüchtlinge geschafft, über Korridore umkämpfte ukrainische Städte zu verlassen. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium haben 723 Menschen am Vormittag mit Bussen Sumy im Nordosten der Ukraine in Richtung Poltawa im Zentrum des Landes verlassen. Dabei soll es sich vor allem um indische, chinesische, jordanische und tunesische Studierende handeln. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mittlerweile 2 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, die meisten davon in Richtung Westen. Ob es am Nachmittag weitere Busse aus Sumy und der umkämpften Stadt Mariupol heraus in sichereres Gebiet geschafft haben, ist unklar. NATO-Generalsekretär Stoltenberg geht davon aus, dass Angaben über russische Angriffe auf flüchtende Menschen in der Ukraine der Wahrheit entsprechen. Zivilisten ins Visier zu nehmen, sei ein Kriegsverbrechen und es ist vollkommen inakzeptabel, sagte er bei seinem Besuch in Lettland. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte am Morgen in einer Videobotschaft noch einmal eindringlich um militärische Unterstützung aus dem Westen gebeten.
Die Schuld für jeden Tod eines jeden Menschen in der Ukraine durch Luftangriffe und in blockierten Städten trägt natürlich der russische Staat, natürlich das russische Militär und diejenigen, die kriminelle Befehle erteilen und ausführen. Derjenige, der gegen alle Regeln des Krieges verstößt, der absichtlich das ukrainische Volk vernichtet. Die Schuld tragen die Besatzer, aber die Verantwortung dafür liegt auf denjenigen, die 13 Tage lang irgendwo im Westen, irgendwo in Ämtern, die offensichtlich notwendige Entscheidung nicht treffen können, auf denjenigen, die den ukrainischen Himmel immer noch vor russischen Mördern nicht gesichert haben.
Der russische Präsident Putin hatte seine Landsleute zum Internationalen Weltfrauentag auf die Lage eingeschworen, beruft sich dabei auf eine unvermeidliche Notwendigkeit.
Wir leben in schwierigen Zeiten. Globale wirtschaftliche Herausforderungen und Probleme, militärische Konflikte und die unvermeidliche Notwendigkeit, unser Volk und unser Land zu schützen, eine Pandemie und der Kampf um das Leben und die Gesundheit von Millionen von Bürgern. Aber selbst während der schwierigsten Prüfungen des großen vaterländischen Krieges konnte nichts die Männer Russlands daran hindern, ihren Frauen ihre Liebe zu gestehen. Und diese Liebe diente als Unterstützung und Inspiration.
Unterdessen hat die russische Regierungspartei Einiges Russland die Verstaatlichung von Fabriken in ausländischem Besitz ins Spiel gebracht, die ihren Betrieb wegen der Invasion in der Ukraine eingestellt haben. Das sei eine extreme Maßnahme, aber man werde es nicht tolerieren, in den Rücken gestochen zu werden, wird der Generalsekretär des Generalrats Turkchak auf der Parteiseite zitiert.
Im Ukraine-Krieg gibt es Streit über die Evakuierung und den angeblichen Beschuss von Zivilisten. Zur aktuellen Lage in der Ukraine war das Birgit Becker. Während in Europa über weitere Maßnahmen gegen Russland diskutiert wird, haben die USA reagiert und zwar mit einem Importstopp für russisches Öl. Aus Washington berichtet Claudia Sarre.
Seit Tagen wurde darüber debattiert. Nun ist die Entscheidung offenbar gefallen. Die USA werden kein russisches Öl mehr importieren, um Russland für seine Invasion in der Ukraine zu bestrafen. US-Präsident Biden hatte auch deswegen mit der Entscheidung so lange gezögert, weil durch einen Importstopp das Benzin in den USA noch teurer werden dürfte. Schon jetzt hat der Benzinpreis einen Rekordstand erreicht. Viele US-Bürger sind darüber sehr verärgert. Sowohl demokratische als auch republikanische Kongressabgeordnete haben sich seit Tagen für ein Einfuhrverbot von Erdöl aus Russland stark gemacht. Sie wollen dem russischen Präsidenten Putin damit eine wichtige Einnahmequelle wegnehmen. Der Importstopp von russischem Erdöl ist nur deswegen möglich, weil die USA weit weniger abhängig sind von russischen Energieträgern als Europa. Erdgas aus Russland wird überhaupt nicht in die USA importiert und nur etwa 8% des Öls, das die USA einführen, kommt aus Russland. Dennoch müssen diese rund 700.000 Barrel Öl pro Tag ersetzt werden. Die USA erwägen nun, unter anderem Öl aus Venezuela zu importieren.
Washington hat einen Importstopp für Öl aus Russland verhängt. Aus den USA war das Claudia Sarre. Soweit ist die EU noch nicht, aber in Brüssel wird heiß diskutiert, wie es weitergehen soll, falls entweder Russland den Gashahn zudreht oder die EU sich tatsächlich auf einen Boykott von russischem Gas- oder Öllieferungen einigen sollte. Klar ist, dass bereits jetzt die Energiepreise hochgehen. Das haben Sie sicher schon an der Tankstelle bemerkt. Die einzige Chance ist, sich möglichst unabhängig von Energie aus Russland zu machen. Dazu hat die EU-Kommission heute ihre Strategie vorgestellt. Stefan Überbach in Brüssel, wie sieht die Gesamtstrategie der Kommission aus?
Nun, das Ziel ist ja vor allem, dass die EU auf russisches Öl und Gas nicht mehr so angewiesen ist, wie das heute der Fall ist. Und das soll so schnell wie möglich passieren. Bis Ende des Jahres möchte die Kommission Importe aus Russland zu 2/3 durch Lieferungen aus anderen Quellen ersetzen. Und bis 2030 soll es dann mit der Abhängigkeit von Russland komplett vorbei sein. Das wird hart, sagt EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans, sogar verdammt hart. Aber er findet, dass das zu schaffen ist. Und was die Kommission konkret vorschlägt, ist nicht wirklich alles neu. Da haben wir einiges in den vergangenen Monaten schon mal gehört. Denn es geht vor allem um den Umstieg auf erneuerbare Energien. Green Deal ist hier das Stichwort, der klimagerechte Umbau der europäischen Wirtschaft. Und Punkt 2, die Kommission will beim Erdgas nach neuen Anbietern suchen, mehr Flüssiggas importieren, aus Katar zum Beispiel oder aus den USA. Es laufen auch Gespräche mit großen Abnehmerländern wie Japan, China oder Indien, um deren Lieferungen zumindest zum Teil nach Europa umzuleiten. Da wird verhandelt. Und die Kommission will außerdem den gemeinsamen Einkauf vorantreiben, um auf dem Markt bessere Preise aushandeln zu können. Dazu, wie gesagt, mehr Erneuerbares, Sonne, Wasser und Wind, mehr Biogas, mehr Wasserstoff, mehr Energieeffizienz und. Außerdem sollen die EU-Länder ihre Gasspeicher bis zum 1. Oktober zumindest 90% auffüllen. Hier mache ich mal einen Punkt. Also das ist ein Mix aus allen möglichen Ideen und nicht alle sind tatsächlich neu.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Umbau kostenneutral passieren wird. Was heißt das denn für die Verbraucher?
Die im Moment ja besonders leiden unter den hohen Spritpreisen oder beim Blick auf die Heizkostenabrechnung einen gehörigen Schrecken kriegen. Es soll finanzielle Entlastung geben können für Unternehmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch für private Haushalte, vor allem für die sozial Schwächeren, die ja gerade besonders betroffen sind. Das wäre jeweils allerdings Sache der Mitgliedstaaten. Die können zum Beispiel Energiesteuern senken, sie können Sozialtarife einführen, sie können direkte Zuschüsse zahlen oder auch vorübergehend die Preise deckeln. Das ist normalerweise gar nicht so einfach möglich, aber die Kommission hat dafür schon vor einiger Zeit grünes Licht gegeben und eine Reihe von Mitgliedstaaten macht das auch schon.
Wie das genau in Deutschland aussehen wird, das erfahren wir gleich. Zunächst nochmal, die USA haben bereits einen Boykott von russischem Öl beschlossen. Zugegebenermaßen ist der russische Anteil an der US-Energieversorgung mit unter 10% vergleichsweise gering und deswegen vielleicht auch eher verkraftbar. In der EU sieht das deutlich anders aus. Deswegen die Frage, ist ein europäischer Boykott von russischem Öl und Gas aus energiepolitischen Gründen derzeit überhaupt eine realistische Option?
Alles ist auf dem Tisch. Das hören wir hier in Brüssel immer wieder. Und ein Embargo, ein Importverbot für Öl und Gas aus Russland gehört ausdrücklich dazu, jedenfalls aus Sicht der Europäischen Kommission. Die Präsidentin Ursula von der Leyen sagt das, Chefdiplomat Josep Borrell sagt das. Es muss alles getan werden, um Putins Krieg zu stoppen, selbst wenn das auch in Europa zu wirtschaftlichen Nachteilen und zu steigenden Preisen führt. Das hören wir hier immer wieder. Aber die Kommission geht gleichzeitig davon aus, dass die Folgen für die EU beherrschbar bleiben. Denn hier heißt es, Europa kommt mit seinen Vorräten bis zum Ende dieser Heizperiode auf jeden Fall noch sehr gut hin. Selbst dann, wenn neue Sanktionen kommen oder wenn Moskau den Gashahn, wie angedroht wurde, tatsächlich zudreht. Das soll natürlich alles beruhigend klingen. Allerdings ist der Winter, ist diese Heizperiode auch bald vorbei. Und dann fragt man sich, wie geht's denn danach eigentlich weiter?
Jetzt sind die verschiedenen EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich abhängig von russischer Energie. Wie einig sind die sich denn, was einen möglichen Boykott oder ein Verzicht von russischem Gas und Öl angeht?
Also nach meiner Beobachtung gehen die Meinungen da noch weit auseinander. Vor allem die Bundesregierung in Berlin steht da eher auf der Bremse. Deutschland bezieht ja vergleichsweise viel Erdgas aus Russland. In anderen Ländern sieht man das wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, weil es da mehr erneuerbare Energien gibt wie in Skandinavien oder mehr Kohle wie in Osteuropa oder auch mehr Atomstrom wie in Frankreich. Das Ganze wird ganz sicher beim EU-Gipfel Ende der Woche in Versailles ein sehr großes Thema sein. Dann sprechen die Staats- und Regierungschefs ja unter anderem auch darüber, was die Sanktionen gegen Russland bisher gebracht haben und ob man eventuell nachlegen muss.
Vielen Dank, Stefan Überbach in Brüssel. Die EU will russische Energieimporte durch andere europäische Energiequellen ersetzen und neue Anbieter für Gas und Öl erschließen. Auch in Deutschland wird dieses Problem heiß diskutiert. Wie kann man sich unabhängig von russischem Gas und Öl machen? Und das ohne, dass die Energiepreise explodieren. Ideen sind bereits auf dem Markt. Die Verlängerung der Atomkraft ist im Gespräch. Gleichzeitig sollen die Bürger entlastet werden. Darüber hat Wirtschafts- und Energieminister Habeck heute bei einem Sondertreffen mit seinen Länderkollegen diskutiert. Wolfgang Landmesser fasst zusammen.
Die Sicherheit der Energieversorgung stehe an erster Stelle, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach dem Treffen mit seinen Länderkollegen. Ein Stopp der Lieferung von Gas und Erdöl aus Russland sei deswegen keine Option. Die Folge wären deutlich höhere Preise, Versorgungsengpässe und weniger Komfort. Das könne die Bereitschaft von Wirtschaft und Gesellschaft schmälern, die Sanktionen gegen Russland durchzuhalten. Als Reserve für die Energieversorgung sollen stillgelegte Kohlekraftwerke dienen. Sie würden bereitgehalten für mögliche Engpässe. Dagegen sei es keine Lösung, die noch aktiven Atomkraftwerke länger zu betreiben, vor allem aus Sicherheitsgründen. Die Atomkraftwerke könnten etwa anfällig sein für russische Cyberattacken. Außerdem gehe es darum, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, wenn die Energiepreise weiter steigen. Um das zu finanzieren, könnte der Staat Energieunternehmen besteuern, die besonders von den Rekordpreisen profitieren. Bei solchen Eingriffen in den Energiemarkt sei allerdings Vorsicht geboten. Sie müssten außerdem in der Europäischen Union abgestimmt sein. Gleichzeitig wollen die Energieminister von Bund und Ländern das Tempo deutlich erhöhen, um Deutschland unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen. Durch den Ausbau erneuerbarer Energiequellen, von Strompipelines oder den Import von Wasserstoff.
Zum Treffen der Energieminister der Länder war das Wolfgang Landmesser. Ein kompletter Stopp der Gas- und Öllieferungen aus Russland sind danach keine Option derzeit. Seit in der Ukraine Krieg herrscht, haben sich viele Ukrainer auf die Flucht begeben. Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl auf etwa 2 Millionen Menschen. Viele von ihnen kommen auch bei uns an. So trifft Baden-Württemberg weitere Vorbereitungen für die Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Darüber spreche ich mit Justiz- und Migrationsministerin Marion Genkes von der CDU im SWR-Tagesgespräch. Frau Genkes, wie viele Schutzsuchende sind denn bisher in Baden-Württemberg angekommen?
Ich kann Ihnen sagen, dass in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes bisher etwa 1500 Menschen angekommen sind. Tatsächlich werden aber deutlich mehr Menschen nach Baden-Württemberg gekommen sein, die entweder bei Verwandten oder Freunden untergekommen sind oder über private Initiativen Unterkunft gefunden haben.
Das sind ja wohl jetzt die ersten, die eingetroffen sind, von denen Sie auch wissen. Auf wie viele bereiten Sie sich denn vor?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir im Grunde das sehr, sehr schwer prognostizieren können. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen schätzt, dass bislang bereits 2 Millionen Menschen die Ukraine verlassen haben. Die meisten davon kommen in den Nachbarstaaten, in Polen, in Ungarn, in Rumänien, in Moldau und der Slowakei unter. Ein Teil geht weiter in andere Länder der Europäischen Union, insbesondere dort, wo Verwandte oder Freunde leben. Das ist in Italien der Fall, ist in Spanien der Fall, in Baden-Württemberg sogar eher etwas unterdurchschnittlich, sodass es unheimlich schwer zu schätzen ist, wann, wie viele Menschen konkret nach Baden-Württemberg kommen. Wir bereiten uns einfach darauf vor, dass es auch sehr zeitnah sehr viele sein können.
Ja, Sie sagen, Sie bereiten sich vor. Haben Sie denn genug Platz für die Flüchtenden?
Wir haben zusätzliche Plätze geschaffen. Zunächst in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. Da hatten wir zu Beginn des Krieges 6.440 Plätze. Die konnten wir aufstocken um 2.500 Plätze in den Einrichtungen in Heidelberg, in Illwangen und Sigmaringen, jeweils 800 zusätzliche Plätze, in Freiburg 100 zusätzliche Plätze. Und es hat sich aus Messstetten die Bereitschaft ergeben, auch dort bis zu 800 Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen.
Zum Glück gibt es ja diese Erstaufnahmeeinrichtungen. Jetzt kann der Krieg in der Ukraine ja möglicherweise noch länger dauern. Wie lange können denn die Menschen in den Einrichtungen bleiben?
In den Erstaufnahmeeinrichtungen werden sie zunächst mal registriert. Es finden Gesundheitsuntersuchungen statt, es werden PCR-Tests durchgeführt, Impfungen angeboten. Die Menschen werden dann aber sehr schnell in die vorläufige Unterbringung weitergegeben, also zu den Stadt- und Landkreisen, wo sie maximal 6 Monate in dieser vorläufigen Unterbringung bleiben, aber auch sehr schnell weitergegeben werden können in die Anschlussunterbringung bei den einzelnen Kommunen und auch bei den Stadt- und Landkreisen. Und in den Kommunen bereitet man sich darauf vor und erweitert die vorhandenen Kapazitäten.
Wie groß ist denn der finanzielle Aufwand für die Unterbringung?
Ja, auch das ist unheimlich schwer zu schätzen, weil es natürlich davon abhängt, wie viele Leute hierher kommen. Wir haben aber im Land eine Rücklage für Haushaltsrisiken und aus dieser Rücklage können wir dem Zusammenhang anfallende Kosten auch decken.
Eigentlich war ja vereinbart, dass die Ukrainer selbst entscheiden dürfen, wo sie in Deutschland bleiben möchten. Gilt das weiterhin?
Das gilt in der Tat weiterhin. Sowohl Menschen aus der Ukraine, die visumsfrei hier einreisen, was sie nach wie vor können, als auch die, die den Vertriebenenstatus jetzt zugesprochen bekommen haben, sind nicht verpflichtet, in einer Aufnahmeeinrichtung des Staates unterzukommen, sind auch nicht verpflichtet, an einem bestimmten Ort Wohnsitz zu nehmen, sondern können eine Wohnung nehmen. Sie können im Übrigen auch Arbeit aufnehmen. Sie können medizinische Versorgung in Anspruch nehmen und auch Bildung für die Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen.
Wissen Sie denn, wie groß die Bereitschaft der Baden-Württemberger ist, sich privat zu engagieren, zum Beispiel Ukrainer privat aufzunehmen?
Also nach allem, was ich bislang höre, ist diese Hilfsbereitschaft und das Engagement der Menschen in Baden-Württemberg sehr, sehr groß. Das ist, man sage, einer der Lichtblicke in diesen dunklen Tagen. Und wir werden dieses Engagement, wir werden diese Hilfsbereitschaft voraussichtlich auch über einen längeren Zeitraum wirklich brauchen. Denn nach meiner Einschätzung ist die Unterbringung und die Versorgung von Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine keine Aufgabe, die schnell abgeschlossen sein wird.
Sind denn weitere Integrationsangebote geplant?
Fragen Sie jetzt den fachlich unzuständigen Minister. Aber es ist so, dass die Geflüchteten aus der Ukraine ja sehr, sehr schnell in die Unterbringung direkt vor Ort gehen, wo dann auch Integration wirklich stattfinden und gelebt werden kann. Ich glaube, dass wir auch dort sehr auf das ehrenamtliche Engagement von Freiwilligen angewiesen sein werden, aber eben auch auf die professionellen Integrationsmaßnahmen, die das Land zusammen mit den Kommunen und den Stadt- und Landkreisen zur Verfügung stellt.
Die Landesregierung hat weitere Kapazitäten für die Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen geschaffen, sagt die baden-württembergische Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges von der CDU im SWR-Tagesgespräch. Und das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das EU-Parlament hat am Internationalen Tag der Frauenrechte auf die Situation von Frauen in der Ukraine aufmerksam gemacht. Als Rednerin zu Gast war auch die ukrainische Schriftstellerin Oksana Sabuschko. Sie richtete sich mit einem eindringlichen Appell an die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Aus Brüssel der Bericht von Birgit Radatz.
Man wolle den ukrainischen Frauen am heutigen Weltfrauentag eine Plattform geben, sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola zu Beginn. Den Frauen, die Kinder in Bunkern gebären, auf der Flucht seien, sich mit Sonnenblumen den russischen Soldaten entgegenstellen und in letzter Konsequenz zu den Waffen greifen. Das seien die Taten von Heldinnen, so Metsola.
These are the acts of heroines defending the same European values that we hold. And on International Women's Day, this European Parliament will serve as a platform for the strength of these brave women to be shown to the world.
Die Plattform nutzte die Gastrednerin, die ukrainische Schriftstellerin Oksana Zabushko. Kurzzeitig rang sie mit der Fassung, doch ihre Worte danach waren klar und unmissverständlich. Die Frauen in der Ukraine seien stark und man sei dankbar für die Unterstützung, die aus der ganzen Welt komme. Doch allein eine mentale Stärke werde den Krieg nicht stoppen.
We are strong and grateful for your support and your admiration. The problem is, Putin's bombs will not be stopped by the strength of our spirit.
In ihrem Essay Planet Wermut versucht Oksana Zabushko, die ukrainische Identität und deren historische Tragödien herauszuarbeiten. Mit dem russischen Angriffskrieg ist nun eine weitere Tragödie hinzugekommen. Im EU-Parlament bezeichnet Oksana Zabushko Putin nicht nur mehrfach als neuen Hitler, sie gibt auch der westlichen Welt eine Mitschuld. Bereits 2014 zeigte sich die ukrainische Schriftstellerin entsetzt über die Annektierung der Krim. Wären die EU und die USA bereits 8 Jahre vorher aufgewacht, hätten viele Menschenleben gerettet werden können, ist sie sich spätestens heute sicher.
So many human lives could have been saved, if only the EU and the US would have woken up 8 years ago to the fact that the new Hitler was ready to pick up where the previous one had left off.
Nicht nur in der Ukraine, auch in Russland und Belarus zeigten Frauen, dass sie gegen diesen Krieg seien, sagte die deutsche Grünen-EU-Parlamentarierin Ska Keller in ihrer Rede. Außerdem erinnerte sie an die Situation der Frauen im Jemen, in Afghanistan, Syrien und anderen Konfliktzonen.
These women show us what courage and what resilience looks like.
Diese Frauen zeigen uns, was Mut und Widerstand ist. Und diesen Mut verlieren wir, wenn Frauen nicht in die Entscheidungen mit eingebunden werden. Die Erfahrung zeigt, dass Frieden länger hält und die Gesellschaft ihn mehr mitträgt, wenn Frauen in Friedensverhandlungen mit eingebunden werden, weil diversere Perspektiven mit einfließen.
Because diverse perspectives and additional knowledge is included.
Internationale Verträge, die diese Beteiligung sicherstellen sollen, gibt es genügend. Woran es mangelt, ist oft deren Umsetzung.
Das EU-Parlament hat am heutigen Internationalen Tag der Frauenrechte auf die Situation von Frauen in der Ukraine aufmerksam gemacht. Das war ein Bericht von Birgit Radatz. SWR aktuell am Dienstagabend 18 Uhr und 27 Minuten. Themenwechsel. Der Verfassungsschutz stuft die AfD bundesweit als Verdachtsfall ein, weil immer wieder eine rechtsextremistische Gesinnung deutlich werde. Auf die rechtsnationalen und radikalen verbalen Ausfälle einzelner Mitglieder müssen wir jetzt gar nicht näher eingehen. Die AfD aber wehrt sich gegen die Einstufung, denn sie ermöglicht es dem Verfassungsschutz, die Partei auch mit nachrichtendienstlichen Methoden zu beobachten. Deswegen hat die Partei Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz eingereicht. Seit heute verhandelt das Verwaltungsgericht Köln am Sitz der Behörde. Von dort berichtet Jochen Hilgers.
Der Ton zwischen den streitenden Parteien ist ruhig, die Einlassungen des Gerichts sind nüchtern und lassen kaum erkennen, welche Entscheidungen am Ende der einzelnen Verfahren getroffen werden. Dutzende Journalisten verfolgen die mündliche Verhandlung, bei der es für beide Parteien um einiges geht. Der Verfassungsschutz will die AfD als Gesamtpartei beobachten. Dazu der Sprecher des Kölner Verwaltungsgerichts Michael Ott.
Im Kern geht es um die Frage, ob es Bestrebungen gegen die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt. Und das können ganz unterschiedliche Aussagen sein. Aussagen von Funktionsträgern, das können ein Parteiprogramm sein, das kann die Erfurter Erklärung des Flügels sein. Da kommen ganz unterschiedliche Erkenntnisquellen in Betracht und die alle werden zu würdigen sein, zum einen von ihrem Inhalt her, zum anderen auch von ihrem Gewicht.
Eine Beobachtung hält der Verfassungsschutz für notwendig, da er nach eigenen Angaben tausende Seiten mit eindeutigen Äußerungen von AfD-Funktionären zusammengetragen habe. Darin fänden sich, so sagen die Anwälte, eindeutige völkische Tendenzen, Hinweise auf Antisemitismus, Ausländer- und Islamfeindlichkeit, Verächtlichmachung der Demokratie sowie pauschale Verachtung für Migranten. Islam und Islamismus seien nicht unterscheidbar, das diffamiere unisono alle Muslime, so einer der Anwälte des Verfassungsschutzes. Der ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam beurteilt das so.
Der Verfassungsschutz will ja die Gesamtpartei AfD zum Verdachtsfall erklären. Und ein Knackpunkt bei dieser Frage ist, kann man diese vielen Äußerungen auch von Einzelpersonen, die hier auf den Tisch gelegt werden, kann man die wirklich der Partei zurechnen? Also einfach gesagt, billigt der Vorstand auch das, was da unten an der Ebene geäußert wird? Das ist ein wichtiger Punkt von vielen hier.
Die AfD bestreitet demgegenüber heute vor Gericht jegliche verfassungsfeindlichen Bestrebungen. Wenn, so sinngemäß die AfD anwälte, dann seien es Einzelmeinungen von Parteimitgliedern. Aber keinesfalls Parteilinie. Parteichef Tino Chrupalla gibt sich kämpferisch.
Insgesamt muss ja auch geklärt werden, was darf eigentlich in diesem Land noch eine Opposition, was darf eine Opposition eigentlich in diesem Land noch sagen, was ist sagbar, wie weit ist die Meinungsfreiheit mittlerweile schon vom Grundgesetz entfernt. Also das werden wir alles prüfen lassen.
Sagt AfD-Chef Chrupalla.